ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir Menschen in meinen Podcast ein, mit denen auch ihr garantiert auf einer Party gerne mal quatschen würdet. Und regelmäßig sind es auch Menschen, die wir zum Beispiel aus dem Fernsehen kennen. Und es ist ja schön, sie etwas näher kennenzulernen oder sie euch etwas näher zu bringen. Wie ticken sie abseits der Kamera? In dieser Folge der Journalist und Moderator des Heute-Journals, Christian Sievers.
Talk mit Thies.
Es ist etwas, was diesen Beruf einfach für mich so wahnsinnig schön macht, dass man seine natürliche Neugier ausleben kann und dass man die Chance hat, immer wieder Menschen zu treffen, die man sonst niemals treffen würde. Das finde ich das, was für mich diesen Beruf ausmacht. Ich habe das bisher, glaube ich, ganz gut mit mir selber irgendwie ausgemacht. Ich finde, es hilft auch an krassen Tagen, abends, wenn man alles nochmal irgendwie so Revue passieren lässt. Es hilft manchmal auch zu weinen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber das ist etwas, was ich immer wieder gemerkt habe. Gerade in Krisen- und Kriegsgebieten kommt auch das Beste im Menschen raus. Du siehst in diesen Gebieten auch unfassbare Mitmenschlichkeit.
Der Weg von Christian Sievers war sehr vielfältig. Zunächst mal hat er Jura studiert, ist mit einem Stipendium dann für ein Jahr in die USA gegangen, um dort das Fernsehgeschäft kennenzulernen. Danach wurde er dann Moderator und Redakteur beim ZDF, zunächst einmal für das Morgenmagazin. Dann leitete er das Auslandsstudio in Tel Aviv für mehrere Jahre, präsentierte dann die Heute-Sendung und ist mittlerweile als Hauptmoderator im Heute-Journal gelandet. Er war Reporter und hat berichtet aus Israel, dem Kosovo, Bosnien sowie auch über die Terroranschläge des 11. September oder die Tsunami-Katastrophe 2006 in Südostasien. Gerade bei der Moderation des Heute-Journals pflegt er einen möglichst lockeren Ton und ist deshalb sehr beliebt. Christian und ich kennen uns seit gemeinsamen Zeiten beim Radio und haben uns jetzt auch nach vielen Jahren wieder in Mainz getroffen, um über ein paar Stationen seines bisherigen Weges zu sprechen. Außerdem wissen wir ja, welche Streiche uns das Gedächtnis spielt. Man hat ja immer die Dinge ganz anders in Erinnerung. Deshalb haben wir die Chance genutzt, ein paar gemeinsame Erinnerungen zu teilen. Denn wir hatten uns ewig nicht gesehen. Ein einziges Mal in der Zwischenzeit, da bin ich einen Tag mitgelaufen beim Heute-Journal bei Klaus Kleber. Einfach nur zum Spaß und plötzlich während der Mittagskonferenz stand Christian da, guckte mich an und sagte, hey, was machst du denn hier? Er hatte am Abend die Heute-Sendung und schaute mal bei der Konferenz des Heute-Journals vorbei. Das war eigentlich das einzige Mal, dass wir uns gesehen haben. Es gab also einige Erinnerungen zu besprechen, aber auch einige der dramatischen Momente, die Christian vor Ort miterlebt hat. Es versteht sich also von selbst, dieses Gespräch wird amüsant, aber auch berührend. Ihr werdet nach diesem Gespräch einen kleinen, aber ganz guten Eindruck davon haben, was es bedeutet, als Reporter dort vor Ort und an vorderster Front aus Krisengebieten zu berichten. Welche Schwierigkeiten gibt es? Wie gefährlich ist es? Wie wird vor Ort gearbeitet? Und was wird eigentlich besprochen, wenn die Mikrofone am Ende des Heute-Journals schon ausgeschaltet sind, die beiden ModeratorInnen aber direkt anfangen, miteinander zu plaudern? Auch dieses Geheimnis werden wir lüften. Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR3.
Hallo.
Guten Tag.
Und schön, dich zu sehen.
Und du freust dich, dass du endlich mal wieder in einem Radiostudio bist.
Ja, oder? Das stimmt wirklich. Radio ist halt toll. Also es ist wirklich toll. Ich muss auch sagen, ich habe manchmal, da spreche ich die Verkehrshinweise mit. Es ist total peinlich. Aber so, weißt du, so als Erinnerung an die alten Zeiten, wenn es wichtig war, die Autobahnabfahrten richtig auszusprechen. Mhm. Und das war beinahe noch wichtiger, als eine gute Blende zu machen. Und ich mache das heute immer noch manchmal. Das ist irgendwie so A5, Karlsruhe Richtung Basel. Vor Freiburg Süd, 4 Kilometer Stau. Das war jetzt, ich weiß nicht, ob Stau ist, das war jetzt einfach nur ausgedacht.
Oh, das stimmt. Bitte, nehmen Sie es nicht ernst.
Richtig.
So, Christian, ohne Krawatte, noch ohne Krawatte, aber heute ist auch keine Sendung bei dir.
Das stimmt. Deswegen bleibe ich auch ohne Krawatte.
Wir wollen kurz ein paar Erinnerungen teilen, denn wir haben ja mal eine Zeit lang zusammengearbeitet in Baden-Baden. Und meine Erinnerungen an dich sind, also was ist Christian Sievers für mich? Christian Sievers ist für mich erstmal ein geöffnetes Hemd über einem T-Shirt. Du warst der erste Mensch, der mir mit diesem Look begegnet ist. Das ist nicht ganz lustig. Also
komm.
Langes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln über einem T-Shirt.
Okay.
Und ich,
das klingt ganz schrecklich. Es klingt so nach 70er Jahre Look.
Aber du bist diesem Look nicht treu geblieben, wie ich jetzt feststelle. Also das ist eine. Ich kenne sonst niemanden, der so rumgelaufen ist.
Ist
also, was
so?
Heißt rumgelaufen? Ja, das ist das Bild, was ich von dir
habe. Aber das ist ja furchtbar.
Und zwar jeden Tag.
Aber das Einzige, was von dir bleibt, von mir bleibt, in deinem Hirn, ist jetzt einfach nur so ein Hemd?
Nein, das ist eines, was bleibt. Das ist einfach das Hemd. Also, das ist das eine, was bleibt. Das andere ist ein Mensch, der immer mit sichtbarer Freude und Spaß bei der Arbeit ist. Also, den man es sogar ansieht. Das ist jetzt sehr schön. Den man es anmerkt. Aber das spürst du ja auch selber.
Ja, also ich sag mal schon, es gibt schon Tage, da muss man den Spaß suchen.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass ich wahnsinnig viel Glück hatte, weil ich diesen Job immer machen wollte und einfach ich Journalismus nach wie vor für das Beste halte, was man machen kann.
Und du erinnerst dich, damals haben wir auf Wolf von Lojewski geschaut und wir haben ihn einfach abgefeiert. Mhm. Und wir haben ja auch immer wie Wolf von Lojewski gesprochen. Mhm. Ich habe es ja sogar.
Du hast immer wie Wolf von Lojewski gesprochen.
Ist richtig?
Ich nicht.
Ich dachte, du hättest es auch mit nachgemacht. Nee.
Ich habe nur drüber gelacht.
Also, deswegen, das unterscheidet uns. Ich habe es damals damit in die Doku vom Heute-Journal geschafft, über 25 Jahre Heute-Journal oder so weiter. Du bis vors Mikrofon. Das ist so der Unterschied. Ist es nicht einfach wahnsinnig schön? Man schaut auf diese Menschen damals und denkt, was für ein Job die machen. Und 20 Jahre später bist du selber da.
Meine Mutter erzählt immer, ich habe als kleines Kind, wollte ich immer so einen Plastik-Ü-Wagen vom ZDF haben, um zu spielen. Und ich frage mich heute im Rückblick, warum nicht ein Feuerwehrauto oder so, ne? Oder irgendwie so ein Einsatzwagen der Polizei. Aber ich wollte immer diesen Ü-Wagen vom ZDF haben. Und das Krasse ist, ich denke heute noch, wenn ich bei uns beim ZDF auf dem Hof fahre und da stehen diese riesigen Übertragungswagen, da fahre ich immer ganz langsam und fahre so vor und habe immer noch dieses Kribbeln, weil ich denke, boah, sind das irre Autos. Die kannst du jetzt überall hinstellen und dann machen die dir mal eben eine Live-Sendung.
Es ist auch heute noch aufregend, oder? Wenn man einen Ü-Wagen sieht. Wir haben das gerade schon besprochen, als wir hier in diese Studios gingen. Wenn du irgendwo fremd bist und du bist da nicht zu Hause, das ist nicht wie dein Wohnzimmer. Unsere Radiostudios sind unser Wohnzimmer. Aber wenn du woanders bist, in einem anderen Haus und da geht ein Rotlicht an, dann kommt wieder was hervor, nämlich diese Begeisterung, diese Anspannung, diese Aufregung. Und ist das nicht schön, dass man mit einem kleinen Rotlicht so viel Freude auslösen kann? Das sind diese kleinen Gesten im Leben, oder?
Naja, Radio hat ja auch diesen riesigen Vorteil, dass es halt sehr, sehr, ich sag mal, es ist kompliziert und einfach gleichzeitig. Also du musst schon wahnsinnig drauf achten, was du machst und wie du es machst. Auf der anderen Seite musst du aber auch so Dinge, die dann im Fernsehen wieder wichtig werden, wie zum Beispiel, welche Krawatte hast du an, musst du überhaupt nicht achten. Das ist vollkommen, du könntest hier jetzt Schluri-Buri-Wuri rumsitzen, das ist völlig egal.
Ich könnte nackig sein.
Könntest du.
Theoretisch.
Ich weiß nicht, habt ihr so Webcams oder so? Habt ihr bestimmt, ne? Deswegen aber kannst du es vielleicht doch nicht.
Die könnte ich abschalten dann, also.
Die könntest du abschalten, Handtuch also drüber. Okay, aber was ich meine ist einfach, du, das ist so eine ganz tolle Mischung, finde ich, aus auf der einen Seite auf manche Dinge überhaupt nicht achten müssen und auf der anderen Seite deswegen umso mehr Konzentration haben für andere Dinge. Und das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dazu kommt die Verknüpfung des, ich sag mal so, des Denkens mit dem Machen. Also das Handwerkliche fand ich auch immer irre. Dieses, die Regler ziehen und dann so ein Ramp-Talk machen. Also auf den Anfang, das Intro eines Songs reden und exakt in dem Moment fertig sein, wenn der Mensch auf der Platte anfängt zu singen.
Ja.
Du merkst schon, ich rede wie aus einem anderen Jahrhundert. Natürlich war es keine Platte, sondern es kam damals auch schon aus dem Computer. Aber
ja. Es waren teilweise auch noch Platten.
Aber sehr selten. Da wusste ich zum Beispiel nie, wie man die abspielt, weil das war immer total kompliziert. Ich habe den immer weggelassen. Wenn sich einer eine Platte gewünscht hat, dann gab's den Wunsch nicht. Dann wurde eher eine CD gespielt oder sowas.
Weil du gerade darüber gesprochen hast, über diese Ramp zu sprechen, also dieses Intro von 5 bis 10, 15 Sekunden eines Songs, genau bis zu diesem Augenblick, wo der Interpret anfängt zu singen.
Ich kann mich erinnern an so eine, an mehrere Male, an denen es nicht funktioniert hat, weil das ist das Allerpeinlichste. Du versuchst gerade, sind wir wieder bei den Staumeldungen, deine 400 Staus zum Teil halt auf das Intro des nächsten Songs zu sprechen und merkst plötzlich, du hast noch 10 Sekunden bis, weiß ich nicht, die Dire Straits anfangen zu singen. Du hast
Walk of Life.
Walk of Life, exakt. Super Intro übrigens. Mhm. Du hast aber noch 40 Staus auf deinem Zettel stehen. Und dann musst du jetzt plötzlich dich ganz schnell entscheiden. Ich kann jetzt nicht die letzten 40 Staus weglassen, weil das ist ja auch ein Service an den Hörerinnen und Hörern. Also redst du erstmal viel schneller. Also die letzten Staus werden plötzlich nur noch lalalala runtergenuschelt. Und dann merkst du, Mist, der Nopfler singt schon. Ja. Und dann hast du halt, also das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja. Das ist das, was ich meine mit du denkst, aber gleichzeitig ist es halt auch wahnsinnig viel Handwerk. Es ist wie so ein Klempner, der am Ende feststellt, das Bad ist gut geworden. Oder eben, es leckt noch. Ne? Und das ist halt blöd.
Die ganze Welt hat es gehört.
Das stimmt.
Ganze Welt. Wenn wir bei diesen Momenten sind, die einen glücklich machen, wir sprachen jetzt gerade, also ich sprach von dem Rotlicht geht an, aber in einem Fremdenhaus. Etwas, was man nicht gewohnt ist. Welche Momente hast du, die dich im Alltag glücklich machen? Wo du genau weißt, wenn das passiert, wenn ich das sehe, ist sofort ein Glücksmoment.
Also generell gesprochen habe ich solche Momente ganz häufig, also die sind halt so häufig dann auch nicht, aber man muss auch Glück dabei ein bisschen haben. Das sind die Momente, die, glaube ich, alle Journalistinnen und Journalisten nachvollziehen können, nämlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Na klar.
Also wenn etwas passiert, was diese Welt wirklich bewegt, und du darfst dabei sein, weil du im entscheidenden Moment etwas vorher geahnt hast oder es logistisch einfach gut geklappt hat oder du einfach deinem Spürsinn gefolgt bist oder es einfach eine Verkettung glücklicher Umstände war und du dann tatsächlich, ja, klingt jetzt total hochtrabend, aber nein. Geschichte miterleben kannst.
Absolut.
Und dich noch Jahre danach an solche Momente erinnerst. Und das, finde ich, ist immer so eine... Ja, wie soll ich sagen? Das ist etwas, was diesen Beruf einfach für mich so wahnsinnig schön macht, dass man seine natürliche Neugier ausleben kann und dass man die Chance hat, immer wieder Menschen zu treffen, die man sonst niemals treffen würde. Das finde ich das, was für mich diesen Beruf ausmacht.
Wann war zuletzt ein solcher Moment, dass du konkret gedacht hast, hier bin ich wirklich zur richtigen Zeit, im richtigen Augenblick, am richtigen Ort? Ich meine, deine Korrespondentenjahre sind natürlich überwiegend, liegen schon wieder ein bisschen zurück.
Das stimmt.
Du hast ja wirklich historische Sachen miterlebt, ob das nun die Flüchtlingswelle war, wo du stand. Was war bei 9-11? Ich habe gelesen, du warst bei 9-11. Warst du in Amerika?
Ja.
Nicht
am 11. September, sondern was wir gemacht haben, ist, wir saßen am 11. September alle vor dem Fernseher in der Redaktion vom ZDF Morgenmagazin, wo ich damals war, und haben das gesehen und es war klar, das ändert jetzt alles. Und dann habe ich noch am selben Tag versucht, in die USA zu kommen mit einer Kollegin zusammen und wir haben es nur bis Frankfurt am Main geschafft. Und dort haben wir quasi auf dem Flughafen kampiert. Da denke ich heute noch dran, in dieser Abflugshalle unter diesen, weißt du, diese Anzeigetafeln. Ja. Da saßen wir Stunden und haben am Ende irgendwie jeden Mitarbeiter der Airlines persönlich gekannt, weil wir einfach auf irgendeinen Flug nach Amerika wollten. Aber die waren alle gecancelt. Und dann ging einer auf, der eigentlich nur für Amerikaner war, die zurückgeflogen werden sollten in ihre Heimat. Und da haben wir 2 Plätze gekriegt.
Wie?
Wie wir die gekriegt haben?
Ja.
Das war ganz easy plötzlich. Wir sind da zu diesem Schalter und da sagte also, 2 hätte ich noch. Und dann hat das, weiß ich nicht, ich glaube, es hat 400 Euro oder sowas gekostet. Es war total billig. Es war wirklich nicht besonders viel Geld im Spiel. Der hat uns mitgenommen und wir saßen auf dem Flieger und er sollte nach JFK gehen. Und während wir in der Luft sind, sagt der Pilot, nee, JFK ist wieder zu. Wir werden jetzt nach Cincinnati, Ohio umgeleitet. Das werde ich auch nie vergessen. Dann fingen Leute an, diesen Bordmagazinen, die es damals noch gab, zu blättern, weil da immer so eine Landkarte hinten drin ist.
Ja.
Und suchten erstmal, wo liegt denn das genau? Und als wir in Ohio gelandet waren, haben wir uns sofort ein Auto genommen und sind die ganze Nacht durchgebrettert nach New York. Und ich werde nie vergessen, wie man über Manhattan noch die Rauchsäulen sah. Also das war wirklich dramatisch. Und in dieser Stadt, die ja nie, du weißt es, du bist ja ständig da, diese Stadt, die immer am Leben ist, die immer...
Außer 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens in New York. Ich habe mal angestanden, um Tickets für David Letterman zu bekommen. Direkt am Broadway.
Ja.
4 Uhr morgens. Tot. Die Stadt, die nie schläft,
schlief,
weiß ich, ist um 4 Uhr morgens tot.
Und gab es dann Tickets wenigstens?
Ja, du, also wir mussten.
Oder war der Ticketverkäufer auch?
Nein, wir mussten bis 10 Uhr morgens anstehen und dann wurden Tickets verteilt für den Abend. Mhm. Also ich wollte nur sagen, das war der Moment, wo ich tatsächlich festgestellt habe, diese Stadt schläft doch.
Okay.
Um 4 Uhr morgens.
Aber nach dem 11. September schließt sie halt.
Da schläft gar nichts mehr natürlich.
Da war der Punkt, dass du plötzlich mitten in Manhattan überall Parkplätze gekriegt hast, dass keiner mehr auf den Straßen war und dass du gemerkt hast, das ist eine Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner, die bis ins Mark getroffen ist. Mhm. Und das hat sich dann aber interessanterweise nach ein paar Tagen sofort ins Gegenteil verkehrt. Plötzlich standen die Leute wieder zu Hunderten vor den Kneipen auf der Straße und haben getrunken und haben versucht, das Leben zu zelebrieren. Haben gesagt, Leute, jetzt machen wir das Gegenteil. Jetzt zeigen wir den Terroristen, ihr habt nicht gewonnen.
Ja. Wie oft warst du in New York seitdem?
Oh, weiß ich nicht, vielleicht.
Unzählige Male.
Dreimal? Nee, nicht so oft. Ich finde ja, New York ist leider, also, es ist nicht zu bezahlen.
Es ist nicht zu bezahlen.
Ohne
Danke.
Witz jetzt.
Danke, deswegen war ich auch zum Beispiel seit 2019 nicht mehr da. Ich kann es nicht bezahlen.
Es ist unfassbar. Ja. Und das fängt an mit einem Hotel und ich rede jetzt von wirklich dem letzten Hotel, wo du die Tür zumachst und stehst bereits im Bett. Also weiß ich nicht,
ja.
5 Quadratmeter großes Zimmer.
Und Hinterhof mit einer extra lauten Klimaanlage.
Du sagst an der Rezeption noch, ey, haben Sie was mit einem Blick? Der Mann sagt, na, of course. Und dann gibt er dir die Zimmerkarte und du kommst rein, gehst zum Fenster und denkst, du hast jetzt Skyline-Blick und da rauscht so ein Klimaanlagenkasten und du guckst in so ein schwarzes Loch rein. Das ist der Blick.
Alles erlebt.
Ja. Kostet dann aber irgendwie 290 Euro plus Tax.
Ja. Ja, die Stadt ist kaum noch zu retten. Aber was soll's?
Ja, aber für ihre Bewohnerinnen und Bewohner ist das natürlich krass, weil die haben ja auch das Riesenproblem, dass sie das jeden Tag haben. Die Mieten hochgehen, die auch essen, trinken, egal was du machen willst, alles so unfassbar teuer geworden ist.
Ja, einmal Packung Müsli. Was bei uns so 2,95, 3,95 kostet, 8,9,95.
Und das ist speziell in New York.
Du kriegst nichts für dein Geld.
Richtig. Aber das Krasse in den USA ist ja, dass wenn du ins Heartland fährst, wenn du irgendwie in den mittleren Westen fährst, gibt es das noch, da ist es plötzlich ganz andere Preise sind. Das ist immer noch dasselbe Land, aber du bist preisniveaumäßig auf einem völlig anderen Level. Da kostet deine Motelübernachtung plötzlich 50, 60 Dollar. Das ist Wahnsinn. Also der Unterschied, finde ich, ist gigantisch.
Und es liegt nicht nur an den Steuern, oder? Ist ja auch so interessant, dass jede Region ihre eigenen Steuern hat. Mhm. Aber gut, Marktwirtschaft.
Ja.
Ja. Als ich von diesen Momenten sprach, du hast natürlich jetzt gleich die ganz großen Momente ausgepackt, zu denen wir garantiert noch gleich kommen. Aber was gibt es an kleinen Momenten im Alltag? Also an was ich denke. Und wir haben jeder hunderte davon, nur muss man sich derer bewusst sein. Du stehst am Bahnsteig und der Zug hält genau mit der Tür da, wo du stehst. Absoluter Glücksmoment.
Ehrlich?
Ja, Glücksmoment.
Das ist mir komplett egal.
Oder was ich auch noch toll finde, ist, wenn man in einem Fußballstadion ist.
Ja.
Und du kommst dann so erstmal so über die Treppen, weißt du, der Ränge. Und dann dieser allererste Blick auf das Stadiongrün, der ist immer magisch. Das ist immer der Hammer.
Ich finde, da muss man immer aufpassen, dass man die Treppe nicht runterfällt vor lauter Begeisterung für das Grün. Weil das ist ja oft auch relativ steil und man denkt dann, oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Ich muss sagen, bei der Bahn bin ich schon glücklich, wenn der Zug überhaupt kommt.
Ja.
Ob jetzt, der jetzt direkt bei mir vor den Füßen hält oder nicht, ist ehrlich gesagt zweitrangig.
Es geht um diese kleinen Momente.
Ja, okay, ich verstehe. Bist du dann auch jemand, der zum Beispiel im Auto sitzt und sagt, yeah, wenn er eine grüne Welle hat? Wahrscheinlich, ne?
Ich freue mich schon auch über grüne Welle.
Über grüne, so Kleinigkeiten wie, heute waren 4 Ampeln in Reihe geschaltet.
Ja, also ich vergesse das dann schon kurz danach. Aber du hast recht, wenn man so eine grüne Welle erwischt und auch die 4. Ampel ist grün, das ist schon was Besonderes dann auch.
Ja, sind sie Kleinigkeiten, die einen glücklich machen.
So
wird man zum glücklichen Menschen.
Das ist der Schlüssel zum Glück.
Absolut.
Das ist wirklich so.
Absolut.
Weißt du, es sind diese kleinen Sachen. Fällt dir irgendeine kleine Sache ein?
Ja, ich freue mich jeden Tag über einen guten Song zum Beispiel. Es gibt, wenn du so einen Ohrwurm hast und hörst den, das ist irre.
Welchen hast du gerade? Warum lachst du jetzt?
Ich lach gerade, weil letztes Wochenende hatten wir die Sendung, das Heute-Journal, direkt nach der Zarella-Show mit Howard Carpendale. Und ich muss sagen, ich habe seitdem diesen Ein neuer Tag im Ohr, die neue Hitsingle von Howard Carpendale.
Ach, der hat eine neue sogar.
Der hat eine neue.
Ich habe kurz reingeschaut.
Hat er in der Show vorgestellt.
Oh, cool.
Und wir saßen da und waren die Sendung danach. Das war ja bei Thomas Gottschalk früher immer so, dass du konntest dich quasi auf eine lange Nacht einstellen. Und Dann sitzt du da und wartest und die Sendung, also unsere Sendung war fertig und dann habe ich geguckt und ich muss sagen, das ist wirklich ein Ohrwurm. Also was Carpendale kann, das siehst du ja auf diesen ganzen Schlagerpartys auch immer, egal wo, Après-Ski, sonst wo. Ohrwürmer kann er wirklich fantastisch, finde ich. Und der Chor, ganz wichtig auch, immer so ein Background-Chor im Hintergrund. Ja. Mindestens 20 Singers, die im Hintergrund Babahu singen.
Das ist richtig. Ich finde das richtig gut, dass du das sagst, Christian. Also es freut mich sehr. Ich werde dir doch auch ein Autogramm geben auf die neue Single, die gebe ich dir. Singles kann man ja gar nicht mehr kaufen. Ich weiß noch, Sascha saß in der Sendung und hat eine alte Howie-Single dabei gehabt und hat sie live von Howard also unterschreiben lassen und ist damit wieder nach Hause dann.
Ja.
Aber Singles gibt es ja heute nicht mehr.
Nee, es gibt ja auch keine Platten mehr. Ja.
Also, doch, Vinyl gibt es
wieder. Ja, ich weiß.
Alle Musiker stehen drauf. Teilweise gibt es nur noch Vinyl zu kaufen. Also jetzt
aber
so
der Massenmarkt.
Bei Konzerten. Natürlich, also, der Massenmarkt. Es gibt ja nicht mal mehr CDs.
Richtig.
Also von daher.
Es gibt noch Streaming.
Aber ich finde es trotzdem interessant, mit welcher Macht die ganzen MusikerInnen versuchen, einfach die Vinyl wieder gesellschaftsfähig zu machen. Das bedeutet denen so viel, das als Vinyl zu haben. Es ist so viel. Also diese Nostalgie ist nicht tot zu kriegen.
Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, und das kennen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, musst du gleich mal erzählen, weil ich glaube, es liegt daran, dass du was festhalten willst. Hm. Also du bist als stell dir vor, du bist ein irrer Musiker, ja, und du hast ein tolles Werk geschaffen und du hast dir auch Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge die Songs am Ende zu einem Gesamtkonzept werden. Und jetzt wird das gestreamt und du hast eigentlich nichts. Ich denke das übrigens manchmal, was ist eigentlich, wenn jetzt so eine Streaming-Firma pleite geht, bei der man da Abonnent ist, dann ist deine ganze Musik weg. Früher war es so, dass das Schlimmste, was dir passieren konnte, ist, dass du einen Kaffee über deine Platte gekippt hast. Jetzt ist plötzlich alles möglicherweise weg. Das heißt, du hast alles nur noch irgendwo digitalisiert. Und ich kann mir vorstellen, dass Künstler sagen, nee, ich würde es gern festhalten können. Und das ist ja bei uns ein bisschen auch so, oder? Wir machen eine Sendung und dann ist sie vorbei. Die ist ja nicht irgendwo im Bücherschrank, wo du mit deinen Enkelkindern irgendwann rangehen kannst und sagen kannst, ach, guck mal, Opa hat da die Sendung gemacht, sondern es ist weg.
Ja, es ist weg.
Oder hast du zu Hause eine Sammlung von Bändern, von deinen Shows?
Nein, ich würde mir nie wieder eine Show anhören von früher. Ich kann es nicht. Also ich kann es nicht.
Warum?
Weil
es so langweilig ist, oder?
Ich glaube, weil ich noch klang wie Mickey Mouse am Anfang. Also weil die Stimme auch anders lag und ich kann es nicht hören. Aber ganz interessant ist, ich habe auch einen Podcast mit Anke Engelke, also Wie war der Tag, Liebling? Das machen wir seit 2007. Und manchmal schicken uns die Podcast-HörerInnen, schicken uns einen Take von früher zu. Und das ist 10 Jahre vielleicht alt. Und ich höre es und ich kann mich nicht an die Geschichte erinnern. Ich habe diese Geschichte, die ich da erzähle, mit Begeisterung, noch nie gehört. Und das ist unglaublich faszinierend, weil wir so überladen sind und so viel haben. Aber jetzt stell dir das doch mal vor, ich bin es. Und es ist jetzt noch keine KI, sondern wir haben diese Geschichte damals erzählt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und es wird auch bei dir solche Sachen geben. Ist total irre.
Ich glaube, das ist aber normal. Ich habe auch manchmal Sendungen, da bin ich am Sonntag nach 7 Tagen Sendung und dann fragt jemand mal, wie war das mal schnell Montag? Wen hat man denn da als Gast in der Sendung? Und ich sage, Moment, Montag. Wer war denn da? Da ist so viel passiert und wir haben ja in der Tat aktuell so eine wilde Welt, wo so unglaublich viel manchmal in einer einzigen Woche drin steckt, dass du wirklich suchen musst in deinem Hirn, was da nochmal genau war. Und das ist, ich glaube, es ist auch so eine Art Schutzfunktion am Ende, dass das Hirn räumt das alles irgendwo in so ein anderes Schubfach rein.
Ja, mich hat's erschreckt erstmal, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, weiß aber aufgrund der ganzen Überlastung, das ist letztendlich normal. Aber interessanterweise, um noch kurz ein paar gemeinsame Erinnerungen aufzuarbeiten, an was ich mich bis heute erinnern kann, dass du einen Musiker abgefeiert hast, damals, von dem ich noch nie gehört hatte zu dem Zeitpunkt, und zwar Fanny van Damme. Das ist ganz interessant. Das ist meine Erinnerung.
Ehrlich?
Du wirklich als quasi Pressesprecher von Fanny van Damme bei uns in der Redaktion. Und dann war was mit Nana Mouskouri. Und du bist, das ist so geil. Und die Nummer ist so geil. Ich habe Nana Mouskouri weinen sehen. Oder wie heißt der Song?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Du weißt es nicht
Nein,
mehr?
Nein, ich weiß es nicht mehr.
Interessant.
Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Aber das ist ja mehr als ein Musiker. Der ist ja Kabarettist. Der ist ja Wortkünstler ohne Ende. Und
Dannen heißt er, ne? Ich will ihn immer Dammen nennen. Aber heißt Dannen mit 2 N.
Exakt.
Genau. Okay. Also das
Dass du dir alles gemerkt hast, das ist Wahnsinn.
Ich habe es mir nicht gemerkt, es ist einfach da geblieben. Und du denkst, krass, warum weiß ich das noch? Ich weiß auch noch, dass du damals nach Berlin gezogen bist. Mhm. Und du kamst ja auch aus Berlin. Du hast da studiert, oder? Und du hast da Berlin einfach vermisst. Also du warst in Baden-Baden in der Provinz. Und ich hatte es eigentlich die ganze Zeit nach Berlin gezogen. Und dann bist du, auch das weiß ich heute noch, du bist nach Berlin gezogen wieder an den Potsdamer Platz, der damals ganz frisch war. Du hattest eine kleine Wohnung am Potsdamer Platz.
Nein, das stimmt nicht. Jetzt verwechselst du mich mit einem der anderen.
Interessant.
Ich habe nie am Potsdamer Platz gewohnt.
Ah.
Ich bin nach Berlin gezogen.
Ah.
Das stimmt.
Ja.
Aber nicht weil ich irgendwie Baden-Baden so schlimm fand. Baden-Baden war irre oder ist. Also ich glaube, Baden-Baden war ein wichtiger Teil des Mythos SWF 3, bin ich fest von überzeugt. Diese Stimmung damals, diese Menschen, die alle in WGs gewohnt haben, miteinander und quasi der Job hörte nie auf, wenn man so will. Umgekehrt war es aber auch so, dass der Job gar kein Job war.
Ja, wir wollten ja auch nicht, dass es aufhört.
Genau, die Grenzen zwischen dem, was du arbeitsmäßig gemacht hast und was du privat gemacht hast, waren die ganze Zeit fließend. Und deswegen die guten Einfälle fürs Programm entstanden natürlich nicht dann, wenn jemand sagt, hier ist der Konferenzraum, ihr habt eine halbe Stunde, jetzt bitte 5 fantastische Gags. Ja. Sondern die guten Einfälle entstanden natürlich dann, wenn die Stimmung dementsprechend war. Und manchmal war das nachts um 2:30. Und das ist das, was ich irgendwie mitnehme aus Baden-Baden, dass die Stadt einen quasi gezwungen hat, weil sie sonst nicht so wahnsinnig viel anderes geboten hat, dass man alle zusammengehangen hat und diese Arbeit bei SWF 3 quasi nie richtig aufhörte.
Mhm. Ja, diesen Vibe gibt's heute nicht mehr. Ich meine, wir beide wären auch gerne nochmal 10, 15 Jahre vorher eingestiegen ins Radio.
Ja.
Das war noch mehr Pionierarbeit.
Das stimmt. Weißt
du? Deswegen, aber wir haben gerade noch so ein bisschen mitbekommen, das Ende der guten Zeiten, glaube ich.
Ist es so? Sind die Zeiten nicht mehr gut?
Ja, nicht mehr. Also nicht mehr so wie früher.
Also es gab
so,
noch.
Es ist halt alles so sehr ähnlich heutzutage. Also die Sender unterscheiden sich jetzt nicht mehr so krass, wie sie das früher eben getan haben. Alleine die Musik ist mehr oder weniger, also die gleiche Musik, der gleiche Mix, wie es ja heißt, der erfolgreich ist.
Mhm. Ja, es das gibt dann Beste auch aus den 80ern, 90ern und von übermorgen. Da würde ich ja sagen, also wenn ich das jetzt als Outsider sagen darf, das würde ich ändern, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt durchaus Marktlücken.
Gerke, das könntest du ändern, aber du würdest Hörer verlieren. So, was jetzt, Christian Sievers?
Da bin ich gar nicht so sicher, ob man wirklich Hörer verlieren würde. Ich glaube,
die Masse schon.
Aber guck mal, das normale Programm, ja, die immer gleichen Doodle-Songs, die kann ich mir doch selber zusammenstellen. Da brauche ich doch heute gar kein Radio mehr dafür, sondern ich verstehe nicht, wie jemand sich zum Beispiel bei einer Wunschsendung im Radio einen Song wünscht, der gerade auf Platz 1 in den Charts ist, weil der läuft sowieso den ganzen Tag und den muss ich einmal auf meinem Handy eingeben und dann kann ich mir bis zum Wahnsinnigwerden anhören. Das Tolle ist doch, dass Radio einen für neue Dinge öffnet, dass man etwas entdeckt, was man sonst niemals finden würde. Das ist wie mit Klamotten kaufen. Wenn du immer in dieselbe Reihe gehst und dir das gleiche T-Shirt anguckst, dann das ist ja total langweilig. Du musst dich ja inspirieren lassen. Du brauchst ja auch Menschen, die dich inspirieren. Und ich finde, das ist eigentlich die Aufgabe von gutem Radio. Und dann bin ich auch, dann weiß ich auch, Radio wird niemals sterben, weil das ist etwas, was ich einfach eben nicht irgendwie mir digital holen kann, sondern die Persönlichkeiten, die Menschen, auch ein guter Gag, über den ich wirklich lachen muss und nicht so ein grauenvoll einstudierter Gag, den irgendwelche Morningshow-Hosts 1000-mal voraufgezeichnet haben und der dann abgefahren wird zusammen mit der Uhrzeit. Das ist aus meiner Sicht, da ärgere ich mich wirklich drüber. Das finde ich ist nicht die Zukunft.
Aber das ist Christian Sievers. Das ist nicht ein Marktforscher, der so spricht. Denn du würdest einfach sehr viele Menschen verlieren. Denn die Menschen wollen nicht in erster Linie Neues hören oder auch entdecken. Wir beiden gehören zum Beispiel dazu. Sie wollen das Bekannte. Du weißt auch, warum es ganz wenige Wunschsendungen noch im Radio gibt. Das liegt nicht nur daran, dass jeder sich das jederzeit überholen kann, sondern weil der neue Hit von Robbie Williams, abgedudelt seit 8 Monaten, er kommt dir aus den Ohren raus. Du machst eine Wunschsendung. Was wird als erstes gewünscht?
Der neue Hit
ja
von Robbie Williams.
Den man nicht mehr hören kann in der Zwischenzeit. Und trotzdem, verstehst du, so funktionieren wir Menschen. Das ist einfach so.
Ich weiß, es gab damals bei SWF 3 die Kritik am Musikprogramm, das ja zusammengestellt wurde von wirklich tollen Musikredakteurinnen und Musikredakteuren, die sich total lange den Kopf darüber zerbrochen haben und immer auf der Suche waren nach neuen Trends. Da gab es die Kritik dann, Leute, Wenn der Song bei SWF 3 nicht mehr gespielt wurde, dann wurde er zum Hit. Und dann war er ein Hit. Und dann sagten die Leute, Moment, die Hits laufen ja gar nicht bei SWF 3. Das stimmt aber nicht. Die Hits liefen nur halt schon 4 Monate vorher, bevor sie ein Hit war. Das war halt der Punkt. Und weiß ich nicht, ich finde schon, ich kann mich an eine Sendung erinnern, es gab ja damals auch schon, wenn du da 5 Songs aus dem Programm rausgestrichen hast, die eigentlich geplant waren und du hast einfach was anderes gespielt, gab es ja immer Ärger am nächsten Morgen, kann mich noch gut dran erinnern.
Ja.
Aber trotzdem durftest du das und das waren am Ende auch die Sachen, die bleiben. Du hast gerade gesagt, an was kannst du dich erinnern?
Ja.
Ich war mal in Portugal im Urlaub und habe mir dort eine CD gekauft, die da überall lief, auf Portugiesisch natürlich, aber bester portugiesischer Pop. Und dann habe ich abends bei SWF 3 diese portugiesischen Pop durchgenudelt. Und das war natürlich, das stand auf keinem Musiklaufplan drauf. Und ich musste dann immer so einen Kringel machen nach dem Motto, das, was eigentlich geplant war, ist nicht gespielt worden. Mhm. Stattdessen habe ich handschriftlich irgendwelche portugiesischen Songs dazu gespielt. Aber die Leute riefen an wie die Verrückten und man merkte, wie viel unglaubliche Menge an portugiesischstämmigen Hörerinnen und Hörern das da gab. Die haben teilweise am Telefon reingebrüllt, wir können es nicht fassen, ihr spielt unseren Superhit.
Ja.
Also es hatte auch was und wir waren alle total glücklich und es war vor allem ein irres Sommerfeeling.
Total. Heute schwer denkbar, bis gar nicht mehr denkbar. Heute funktioniert es anders. Damals war auch die Konkurrenz natürlich noch nicht so heftig, wie sie heute ist. Eine letzte Sache, an die ich mich noch erinnere, wie du beim ersten Mal beim ZDF warst. Jetzt klär mich bitte auf, wie diese Geschichte war. Deine allererste Heute-Sendung, dann wahrscheinlich Nachmittag 17 Uhr ungefähr.
Nee, die allererste Heute-Sendung, die ich gemacht habe, war morgens um 5.30 Uhr.
Okay, ist gut.
Und da hieß es, ich bin zum ZDF gekommen, eigentlich über SWF 3, weil ich sollte Steffen Seibert, der heute deutscher Botschafter in Israel ist und der zu diesem Zeitpunkt aber das ZDF Morgenmagazin moderiert hatte, der hatte in irgendeiner Sendung bei SWF 3, wahrscheinlich in deiner, gesagt, er hat kein Radio. Und daraufhin sollte ihm ein Radio überbracht werden. Und da ich Geldspar in Berlin wohnte, hat man gesagt, mach du das doch einfach schnell und mach gleich eine Reportage draus. Also kam ich zu Steffen Seibert, überreichte ihm so ein komisches, billiges Radio und machte daraus eine Reportage nach dem Motto, der Fernsehmann kann jetzt auch Radio hören. Und so habe ich das Morgenmagazin kennengelernt und die Leute, die da gearbeitet haben, dachte, oh, das ist eine total lustige, nette Truppe. Und dann war ich ein knappes Jahr in den USA bei einem Fernsehsender und habe danach gedacht, wie komme ich denn zurück nach Deutschland? Und die einzigen Fernsehleute, die ich kannte, waren die beim ZDF, denen ich damals das Radio vorbeigebracht habe.
Ja.
Und dann habe ich mich da beworben und dachte, hey, wie wär's? Ich kenne mich vielleicht nicht mehr, ist egal, aber ich würde gern bei euch anfangen. So hat es begonnen.
Ich habe euch das Radio ermöglicht.
Richtig, zumindest Steffen Seibert. Ich hoffe, der hat das Radio noch.
Ich traue es ihm fast schon zu.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auf einen seiner Umzüge verloren gegangen ist.
Stimmt, er hat so einige natürlich hinter sich. Auf RTL aktuell haben wir auch immer geschaut. Da haben wir auch mal Spaß gehabt, oder?
Mhm.
Denn auch da wussten wir, die Redaktion hört uns. Ein gemeinsamer Freund ist ja dann gelandet letztendlich und der hat uns immer die Infos immer gegeben, dass die uns gehört haben. Und wir haben uns ja dann auch manchmal so verabschiedet in der Vormittagssendung im Stile von RTL aktuell.
Von der Gröben und Klöppel.
Von der Gröben und Klöppel. Weißt du, also wenn das Mikro so langsam runtergedimmt wurde am Ende der Sendung, na, was machst denn du heute Abend noch und so, diese Geschichte. Wir haben uns immer gefragt, was reden die? Mittlerweile gehörst du selber zu denen, die genau auch in diesem Augenblick natürlich spüren. Da draußen fragen sich die Menschen jetzt gerade, was wir in dem Augenblick, wo ich meinen Kopf zur Seite drehe, zur Kollegin zum Beispiel, was wir jetzt gerade besprechen.
Ja, ich spüre das nicht in dem Moment, aber ich höre in der Tat, ich kriege ganz oft die Frage gestellt, was sagt ihr eigentlich im Abspann, wenn ihr da noch zu sehen seid, aber nicht mehr zu hören seid. Und die Wahrheit ist total profan. Du sagst eigentlich, also wenn irgendwas total schief gegangen ist in der Sendung, sagst du, was war das denn jetzt? Wie konnte das passieren? Ja. Oder wenn es gut war, sagst du, hey. Oder du sagst, was machst du denn jetzt noch? Oder du sagst, boah, draußen regnet es. Es ist manchmal wahnsinnig profan und nicht besonders aufregend. Und das Lustige ist aber, dass es trotzdem offenbar die Fantasie anregt. Was sprechen die denn jetzt gerade miteinander?
Absolut.
Aber in dem Moment machst du dir, also ich mache mir da keinen Kopf. Ich denke jetzt nicht, oh, jetzt musst du irgendwas ganz Bedeutungsschwangeres sagen.
Das hört ja auch keiner.
Das hört ja keiner.
Du musst nur bedeutungsschwanger gucken. Du musst nur gucken. Das sagen hört keiner. Aber es ist natürlich in deinem Studio jetzt auch nicht so wirklich so richtig gemütlich. Ich habe es mir ja mal angeschaut. Das ist einfach nur eine fucking grüne Wand. im Hintergrund und mehr nicht.
Grüner Boden, grüne Decke, alles grün.
Also alles grün.
Das stimmt, das ist alles grün. Da wird halt dann der Hintergrund computermäßig drauf projiziert auf das Grüne, sodass es am Ende ein Studio ist, was man wahnsinnig flexibel einsetzen kann für ganz viele verschiedene Sendungen. Hat totale Vorteile in der visuellen Darstellung, ist aber, ich sag mal so, gemütlich ist wirklich was anderes und hat auch den Nachteil, wenn du zum Beispiel ein grünes Hemd anziehen solltest oder eine grüne Krawatte trägst, dann hast du halt die Weltkugel, die Landkarte, hast du halt auch auf deiner Krawatte hängen.
Aber das würdest du ja nie machen, weil du es weißt.
Exakt, also das wäre nun wirklich wahnsinnig unprofessionell, wenn du als Moderator im grünen Hemd reinkommst in das Studio und dann dich wunderst, warum du die Landkarte auf dem Hemd hast. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber wir hatten neulich einen Studiogast, ich sage jetzt nicht wen, eine wirklich hoch angesehene Expertin, die kam mit einer grünen Bluse. Und so stand sie da und sagte, hallo. Und ich gucke sie an, das allererste, was ich gesagt
habe. Sarah Tacke?
Nein.
Dein Spaß.
Das allererste, was ich gesehen habe, war die grüne Bluse. Und ich sag zu der armen Frau, bevor wir hier anfangen, das, was Sie anhaben, das geht gar nicht. Und da hat sie irgendwie gewechselt und dann ging's.
Christian, du hast viele Extremsituationen erlebt in deiner Zeit, gerade im Nahen Osten. Wie lange warst du in Israel zum Beispiel auch Korrespondent vor Ort?
Ich war 5 Jahre Nahostkorrespondent, ja.
Du hast viele Menschen dort getroffen, du hast viele Menschen kennengelernt. Wie viel Kontakt hast du gehalten zu Menschen aus dem Gazastreifen, aus Israel, nach all diesen Jahren?
Also schon zu manchen, gerade Gaza ist natürlich ein Thema, was wir jetzt quasi täglich in der Sendung haben, was auch jeden Tag furchtbarer wird. Und ich mache mir schon häufig Gedanken, was aus diesen Menschen geworden ist. Es gibt manche, zu denen man tatsächlich noch Kontakt hat. Das sind unsere palästinensischen Kollegen in Gaza, die für uns seit Jahrzehnten zum Teil arbeiten. Also drehen zum Beispiel in Gaza. Die sind länger beim ZDF als ich und die sind jetzt halt in einer grauenvollen Situation, dass sie selber die Geschichte, über die sie berichten, auch am eigenen Leib erleben, mit ihren Familien zusammen. Also beispielsweise, dass sie in Todesangst fliehen müssen und zwar nicht einmal, sondern mehrfach, immer von einem Ort zum anderen und dann denken, puh, vielleicht ist das jetzt sicher und dann merken sie, es ist nirgendwo sicher und sie müssen wieder fliehen und müssen gleichzeitig aber über diese Flucht, die ja nicht nur sie selbst, sondern Hunderttausende betrifft in Gaza, berichten. Es gibt aber auch so Menschen, zu denen habe ich keinen Kontakt mehr. Ich muss immer so, das ist eine Geschichte, die mir nie aus dem Kopf gehen wird. Ich habe über den Tierpfleger im Gazas Zoo mal berichtet, der war damals schon eine sehr traurige Angelegenheit, der Zoo, fast alle Tiere waren tot und der Tierpfleger hatte eine gute Idee, er hat aus dem lokalen Esel mit Pinselstrichen von Haarfärbemittel ein Zebra gemacht und die Kids in Gaza waren total begeistert und riefen immer, wir haben jetzt ein Zebra im Zoo. Und der Mann war einfach nur, der war das, was die Menschen dort auch immer auszeichnet, nämlich Erfindungsreichtum und immer der Versuch, aus einer schlechten Situation irgendwie das Beste zu machen. Und da muss ich häufig dran denken, ich weiß nicht, wie es dem Tierpfleger gegangen ist, ich weiß nicht, wie es dem Zebra in Anführungsstrichen geht. Ich weiß nur, dass große Teile einfach dieses Gazastreifens, der ja gar nicht so groß ist, total kaputt sind.
Sind Freundschaften entstanden damals auch? Nicht nur Bekanntschaften, sondern Freundschaften?
Ja, also ich bin jetzt nicht der Typ, der alle 2 Minuten eine ganz neue Freundschaft fürs Leben schließt. Aber ich habe schon Freunde, Freundinnen, Menschen, die man einfach wichtig findet und bei denen man dann auch den Kontakt nicht verliert, obwohl man nicht jetzt jeden Tag telefoniert. Ich finde, daran kann man es mal so ein bisschen festmachen. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, das ist meine beste Freundin, mein bester Freund und wir telefonieren 4-mal am Tag miteinander. Wir wissen alles voneinander. Bei mir ist eher umgekehrt. Ich mache es so ein bisschen daran fest, ob man auch mal ein paar Wochen nichts voneinander hört und trotzdem beim ersten Kontakt wieder voll mittendrin ist, als wäre nichts gewesen.
Oder ein paar Monate. Manchmal können das auch ein paar Jahre sein.
Absolut.
Oder? Auch das ist unter richtigen Freundschaften einfach normal.
Absolut. Und also, das passiert ja auch als Auslandskorrespondent. Das ist ja auch so ein Punkt. Du gehst plötzlich ins Ausland. Von einem Tag auf den anderen bist du quasi weg, rausgerissen aus deiner deutschen Blase, aus all den Leuten, die du hier kennst und bist ganz woanders. Jetzt ist Israel nicht so wahnsinnig weit weg gewesen, rein räumlich. Und trotzdem ist es weit weg, weil dein Leben ist auch ein ganz anderes. Du erlebst jeden Tag ganz andere Dinge. Und das ist auch ein Punkt, wie man dann die Freundschaften mit Deutschland wiederum hält. Weil du weißt, irgendwann wirst du wieder zurückgehen und dann willst ja nicht bei Null anfangen, als seist du gerade geboren worden. Also du musst schon auch gucken, wie hält man den Kontakt zu Hause, zu Deutschland. Und auch da zeigt sich wieder, dass es eben Menschen gibt, bei denen geht das ganz schnell und ganz einfach und total unkompliziert.
Geht es denn all den Leuten einigermaßen gut?
Es gibt den Leuten, ich würde sagen, es ist sowohl in Israel als auch in den palästinensischen Gebieten ein unglaubliches Trauma entstanden. Bei allen, wirklich bei allen. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht einen richtigen Knacks bekommen hat nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober und all dem, was danach folgte. Die Situation jetzt in Israel ist so, dass man tatsächlich in Tel Aviv wieder volle Straßencafés sieht und die Bars bis in die späteste Nacht knalle voll sind und die Leute auch am Feiern sind. Und gleichzeitig gibt es viele Familien in Israel, die Menschen bei der Armee haben und sich große Sorgen um diese machen. Die Situation in Gaza ist auch im Westjordanland zu einem anderen Teil ist ganz anders. Also in Gaza haben die Leute einfach schlicht Todesangst und sind die ganze Zeit damit beschäftigt, zu überleben und den nächsten Tag zu erleben. Und das ist wirklich eine ganz schreckliche Situation.
Kannst du das nachvollziehen, wenn auch in Israel wieder sozusagen das normale Leben trotz dieser Umstände gefeiert wird und die Bars knallevoll sind? Es ist ja, wenn man es von außen, aus der Sicherheit, aus der wir kommen, betrachtet, man kann es ja erstmal gar nicht nachvollziehen. Genauso wie, dass in einem Krieg einfach das Leben weitergeht. Ja, wie wir es ja auch in der Ukraine sehen. Das Leben geht weiter. Die Leute gehen abends in die Oper, obwohl das Land im Krieg ist. Schwer nachzuvollziehen für uns. Du bist vor Ort. Du hast diese Menschen erlebt. Kannst du es besser nachvollziehen?
Also ich glaube, es ist in der Ukraine ist es jetzt noch ein bisschen anders. Da ist es so, dass die Menschen ja quasi jeden Tag unter Angriffen leiden und versuchen, das bisschen, was sie von Normalität noch haben in ihrem Leben, zu retten und auch zu, ja, vor sich herzutragen. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich sehe auch in Israel die Menschen, die da abends am Feiern sind und wer bin ich, dass ich sage, ihr dürft jetzt nicht feiern? Und trotzdem hast du natürlich schon, gerade als jemand, der jeden Tag über die Situation in Gaza berichtet, ein Kloß im Hals, wenn man das sieht und denkt sich, was mir auffällt, auch bei vielen Menschen, die ich in bekannten Freunden in Israel, die blenden das, was in Gaza passiert, häufig aus. Also sie haben tatsächlich, und so ist es auch in den israelischen Medien, diese Berichterstattung über das, was tatsächlich jeden Tag dort vor sich geht, ist dort ganz klein bis überhaupt nicht wirklich präsent. Das heißt, viele Menschen, habe ich den Eindruck, versuchen auch wegzugucken, um ihr Leben weiterleben zu können. Das Trauma des Hamas-Massakers hat sich so eingefräst in die Psyche der Israelis, dass sie jetzt bei dem Leid, was in Gaza passiert, versuchen abzuschalten und das irgendwie wegzublenden aus ihrem Leben.
Kann man nachvollziehen. Ja, es ist ein Überlebensmodus auch irgendwie.
Ja, ne? Kann man nachvollziehen individuell, kann aber am Ende, finde ich, für eine Gesellschaft und für die Zukunft nicht die Lösung sein. Vor allem deswegen nicht, weil es geht ja dadurch nicht weg. Also weder Israelis noch Palästinenser werden einen Moment haben, wo sie ohne den anderen leben können, sondern sie werden zusammenleben müssen. Das ist schon mal ganz klar. Und deswegen müssen sie eine Möglichkeit finden, um dieses Zusammenleben in Frieden für alle zu organisieren.
Ist es so einfach für Sie, für beide Seiten wirklich zu kapieren, dass Sie ohne die anderen nicht leben können?
Weiß ich nicht. Also es ist ja, wird ja immer gesagt, dass eines der Hauptprobleme, weshalb der Konflikt, und jetzt rede ich wirklich über die großen Linien und über nicht die aktuelle Situation, sondern schon Jahrzehnte zurück, dass die Eskalation des Konflikts auch damit zusammenhängt, dass sich beide Seiten immer weniger kennengelernt haben. Also, dass für die Palästinenser die einzigen Israelis, die sie kennen, sind die in Uniform. Und für die Israelis, die Palästinenser sind die sie in den Fernsehnachrichten sehen als Selbstmordattentäter. Und das ist natürlich auf beiden Seiten viel zu kurz gesprungen, weil es gibt natürlich auf beiden Seiten eine große Mehrheit von Menschen, die einfach nur in Frieden leben wollen. Und das muss man sich, glaube ich, schon immer wieder irgendwie vergegenwärtigen, weil sonst weiß ich nicht, wie es weitergehen soll.
Du hast sehr viele emotionale Situationen direkt miterleben müssen. Du hast Extremsituationen erlebt. Du hast sicherlich auch erlebt, wie Menschen gestorben sind. Mhm. geflüchtet sind, gestorben sind. Was hast du für dich gefunden, um mit solchen Eindrücken umzugehen? Als Reporter musst du funktionieren erst einmal. Der Augenblick, in dem Flüchtlinge an dir vorbeilaufen, menschliches Elend, Menschen, die nichts mehr haben. Als Reporter muss man es ausblenden für den Augenblick.
Naja, es hilft dir sogar total zu sagen in diesen Momenten, oh, in einer Stunde und 32 Minuten habe ich meine nächste Live-Schalte und ich brauche dafür noch 2 O-Töne von jemandem, den ich noch interviewen muss schnell und das muss dann geschnitten werden und die Überspielung ist schon klar und es ist ja beim Fernsehen alles auf die Sekunde genau durchgetaktet. Du kriegst dann gesagt, du darfst jetzt, weiß ich nicht, 55 Sekunden sprechen für die erste Antwort und so. Das hilft enorm, wenn du in so einem
Korsett
bist, ja. Genau. Es hilft auch, also mir zumindest, das habe ich bei mir festgestellt, hilft es enorm vor Ort zu sein. Ich muss manchmal sagen, wenn ich an diesen Schnitträumen, die wir hier in Mainz haben, beim ZDF vorbeilaufe und die Kolleginnen und Kollegen sehen, die dort die Fernsehbilder aus aller Welt jeden Tag auf ihren Computer bekommen, auf ihre Bildschirme bekommen und daraus Nachrichten, Schnipsel manchmal nur von 30 Sekunden schneiden müssen, das ist hart. Weil da kriegst du das gesamte Elend dieser Welt geballt, teilweise Bilder, die so schrecklich sind, dass wir sie in dieser Form gar nicht zeigen können, die bekommst du da rein, sitzt aber die ganze Zeit im beschaulichen Mainz am Rhein. Und als Reporter draußen hast du den Vorteil in so einem Krisengebiet, es ist natürlich oft eine furchtbare Situation, aber, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber das ist etwas, was ich immer wieder gemerkt habe, gerade in Krisen- und Kriegsgebieten kommt auch das Beste im Menschen raus. Du siehst in diesen Gebieten auch unfassbare Mitmenschlichkeit, du siehst eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft und du erlebst immer auch Leute, die sagen, wir versuchen jetzt etwas anderes zu machen. Und an diese Leute kann man sich natürlich auch so ein bisschen festhalten, jetzt als jemand, der sonst anfängt zu verzweifeln an der Welt und an der Menschheit. Und das ist etwas, was einem dann doch wieder viel, viel Kraft gibt.
Und was musst du jetzt denken aus der letzten Zeit? Mitmenschlichkeit, dass das Beste im Menschen gerade herausgeholt wird dort.
Naja, ich habe immer wieder erlebt, dass du, wenn du in ein Gebiet kommst, wo zum Beispiel die Menschen geflohen sind und nichts mehr haben und in riesigen Zeltstätten leben und da kommst du mit deinem deutschen Fernsehteam rein und willst mit ihnen reden, ja auch nicht lange, du störst ja meistens nur für ein paar Minuten und das Erste, was die immer machen, ist, sie bieten dir was an. Und du guckst dich um in diesem Zelt und da steht quasi nichts und dann bekommst du aber etwas angeboten. Das ist dann ein Keks oder ein Tee. Und du musst jedes Mal mit dir ausmachen, lehne ich das jetzt ab? Du darfst es aber natürlich nicht ablehnen, sondern du möchtest ja den Menschen nicht auch noch das Letzte nehmen, was sie noch haben, nämlich
du kränkst
ihre Ehre.
Sie in dem Fall.
Genau.
Eher ein bisschen,
du musst ihnen ihre Ehre lassen, das ist das Allerwichtigste. Und deswegen nimmst du es natürlich an und bist gleichzeitig beschämt, ob dieser niemals endenden Gastfreundschaft.
Ja.
Das finde ich etwas, was mich immer wieder total umhaut.
Ich musste das auch lernen. Wir haben uns auch um Flüchtlinge gekümmert, die damals 2015 kamen und in so einem riesen alten, abgewrackten Hotel wohnten. Und die hatten dann so eine kleine Essensration. Und wir sind in das Hotel gegangen, um einfach nur zu gucken, können wir was helfen? Und du kriegst gleich von diesem wenigen Essen, was ihnen zugeteilt wird, kriegst du was angeboten. Mhm. Und du hast ein schlechtes Gefühl. Und natürlich ist meine erste Reaktion, nein, danke, ich will nicht.
Genau.
Doch, nimm. Und es ist schwer, das dann wirklich zu nehmen.
Es ist schwer und am Ende ist es aber etwas, was dir wahnsinnig viel gibt, weil du natürlich daraus auch lernst und weil du dann wieder mitnimmst, das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass es halt in den schrecklichsten Momenten und dem größten Druck immer auch ganz viel Menschlichkeit gibt.
Hast du jemals das Gefühl gehabt? Kennst du diese Situation? Du bist als Reporter vor Ort und könntest aber auch theoretisch die Kamera und das Mikrofon beiseite legen und einem Menschen helfen. Kennst du das?
Das ist eine Grundfrage, die alle Krisen- und Kriegsreporter mit sich immer im Kopf ausmachen müssen. Und das ist wirklich eine gute Frage. Und das ist etwas, was alle, glaube ich, mit sich rumtragen. Diese große Frage, was mache ich hier eigentlich? Ich berichte hier, aber müsste ich nicht eigentlich mit meinen eigenen Händen helfen? Ja. Ich habe das nach dem Tsunami in Sri Lanka ganz oft gehabt, also eigentlich jeden Abend gehabt, dass ich mir gesagt habe, was mache ich eigentlich hier? Muss ich nicht eigentlich eher anpacken? Und dann hast du aber gemerkt ziemlich schnell, dass das auch nicht die Lösung ist, weil auch Hilfe, gute und richtige Hilfe will gelernt sein. Es ist nicht so, das musst du auch professionalisiert machen. Es ist nicht so, dass jeder einfach irgendwo helfen kann und einer Person etwas gibt und dann hast du wieder das Problem, dass die anderen alle sagen, ja, was ist mit mir? Du musst es professionell aufziehen. Auch richtig helfen ist nicht einfach mal eben so zu machen, zumindest nicht bei großen Katastrophen. Ja. Insofern ist etwas, was ich dann für mich immer versuche, zu mir im Kopf zurechtzulegen, ist, dass meine Hilfe eben darin besteht, dass ich darüber berichte, dass ich sage, was gerade passiert und dass ich das versuche, so klar und wahrhaftig darzustellen, wie es irgendwie geht, in der Hoffnung, dass irgendetwas in der Berichterstattung ist, was die Menschen in Deutschland aufweckt und sagt, hey, wir müssen helfen. Und das Interessante ist, das passiert ziemlich oft. Also ich, gerade in Sri Lanka war es so, dass wir, ich kann mich an einen, werde ich nie vergessen, eine Apotheke erinnern, die war komplett überflutet, es war alles weg und der Apothekherr war schwer verletzt und seine Frau wusste nicht mehr einen noch aus. Und ich habe einen Film gemacht über nur diese eine Apotheke, inmitten dieser riesigen Zerstörung und all dieser Toten nach dem Tsunami, nur über eine kleine Apotheke. Lief abends im Heute-Journal und danach haben sich super viele Apotheken aus Deutschland gemeldet, der Deutsche Apothekerverband, und haben gesagt, wir wollen helfen, wir können helfen. Und die haben es auch getan. Mhm. Und das ist dann etwas, wo du sagst, boah, mir läuft's kalt den Rücken runter. Das ist am Ende auch die Kraft von Journalismus.
Und das gehört zum Professionalisieren dann dazu, dass man das eben auch erkennt und weiß. Und dann ist es eventuell auch wichtiger, in dem Augenblick diese Bilder in die Welt zu bringen, anstatt einem einzelnen Menschen dann zu helfen.
Ja, und gleichzeitig ist es sehr wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es ist auch wichtig, das zu trennen, nicht zu vermischen. Ich bin nicht Helfer und Journalist. Ich bin auch nicht Aktivist und Journalist. Ich bin nur Journalist. Ich sehe, was passiert und darüber berichte ich. Ich greife nicht in die Situation selbst mit ein.
Auch du musstest in einen Keller mal, oder? Luftangriff. Erinnere ich mich richtig?
Ja, ja.
Israel?
Ja, nicht einmal, sondern
nicht einmal
mehrfach.
Ja. Zum allerersten Mal einen Luftangriff mitzuerleben. Etwas, was wir uns glücklicherweise, die meisten von uns, nicht vorstellen müssen und schon gar nicht können. Mhm. Zum allerersten Mal wirklich Gefahr aus der Luft, man ist da sehr schnell ausgeliefert, mitzuerleben. Auch plötzlich Angst zu haben um sein Leben. Wie hast du dieses allererste Mal in Erinnerung?
Also ich glaube, du funktionierst zunächst mal. Diese Sirenen sind wirklich krass. Die funktionieren auch in Israel. Also das ist nicht wie bei uns, wo wir Sirenenwarntag häufig haben und dann ist es nicht, weißt du gar nicht, ist er jetzt oder ist er nicht. Das heißt, du merkst, was jetzt passiert. Es gibt zusätzlich eine App auf dem Handy, die dich warnt, und es gibt sehr konkrete, auch regionale, begrenzte Warnungen. Du weißt, was jetzt passiert. Und dann rennst du, dann weißt du auch, wo du hingehen musst, du funktionierst dann einfach sehr stark. Ich habe dann aber, wenn dieser Luftalarm dauert, dann immer ein bisschen, bis die Entwarnung kommt, und dann fängst du schon an, so ein bisschen zu reflektieren. Und ich musste ganz oft an meine Großeltern denken und dachte, wahrscheinlich haben die das auch so erlebt. Und das ist ja etwas, von dem wir immer dachten, dass wir das niemals erleben würden. Und ich hoffe auch natürlich, dass wir es niemals erleben werden hier. Aber es ist etwas, was schon einen prägt und wo du dann auch bei der nächsten, auch in ich habe es in der Ukraine erlebt, da ist es ja wirklich verheerend. Du hast ja Nächte in Kiew, in denen du aus diesem Schutzraum überhaupt nicht mehr rauskommst, weil eine Angriffswelle nach der nächsten, und dann wird immer genau gesagt, jetzt kommen russische strategische Bomber, jetzt kommen tatsächlich ballistische Raketen, jetzt sind es Drohnen.
Über die App wird es durchgegeben oder die Nachrichten?
Über
oder
die was? App wird es relativ genau gesagt. Du kannst dann nochmal weiter recherchieren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die sind unglaublich digitalisiert mittlerweile, und gleichzeitig hörst du aber diesen Lärm der altmodischen, sag ich jetzt mal, Sirenen, die überall losgehen. Und du sitzt dann da und wartest einfach, bis du die Entwarnung bekommst. Und das ist jede Nacht häufig so. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, wie du drauf bist, wenn du die Nacht im Bunker verbracht hast und am nächsten Morgen aber wieder normal funktionieren musst. Das ist der Alltag von sehr, sehr vielen Ukrainerinnen und Ukrainern. Und das ist dann auch der Alltag von Journalisten, die dort arbeiten. Du hast einen ganz normalen Arbeitstag, hast aber in der Nacht maximal 1,5 Stunden geschlafen. Das funktioniert einmal und vielleicht auch noch zweimal, aber am dritten Tag merkst du bereits, dass es mit dir langsam bergab geht.
Wie oft hast du psychologische Hilfe in Anspruch genommen nach auch so krassen Erlebnissen?
Noch nie. Ich habe das bisher, glaube ich, ganz gut mit mir selber irgendwie ausgemacht. Ich finde, es hilft auch an krassen Tagen. Abends, wenn man alles nochmal irgendwie so Revue passieren lässt, es hilft manchmal auch zu weinen. Es hilft tatsächlich, die Gefühle, die man dann hat und die dann immer erst hinterher hochkommen, die kommen ja nicht in dem Moment. Wir haben ja vorhin darüber geredet, wie die Arbeit dich natürlich auch abhält und dich immer wieder auf andere Gedanken bringt und sich sehr stark fokussiert. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du nochmal an Menschen denkst, an Begegnungen denkst. Und ich finde, dann hilft es auch, die eigenen Gefühle einfach für sich jetzt mal rauszulassen. Und dann hat man auch das Gefühl, dass es wieder okay ist.
Wie hat dich diese Zeit in Nahost, also diese 5 Jahre, die du ja permanent dort warst und seitdem immer mal wieder, wie hat dich das verändert als Mensch?
Also ich glaube manchmal, wobei ich nicht weiß, ob das stimmt, dass ich so ein bisschen, ich hoffe zumindest, manchmal ein bisschen gelassener geworden bin, weil der Nahe Osten lehrt einen schon, dass alles geht und nichts funktioniert, dass man mit seinem Deutschen, das muss jetzt aber funktionieren, wir haben doch schon 5 Minuten über die Zeit, einfach nicht weiterkommt, sondern dass man gucken muss, dass man den Menschen ihre spezielles Zeitgefühl lässt und auch sagt, okay, es bringt jetzt nichts, wenn ich darauf beharre, sondern manchmal ist es viel einfacher, wenn man sich auch zurücklehnt und sagt, wird schon. Und das ist natürlich, wenn man so als Hektiker aus Deutschland kommt und versucht und geradezu auch noch diesen ganzen Druck natürlich hat, wo ist denn der Interviewpartner, warum klappt die Live-Schalte nicht, dann wird man manchmal ein bisschen panisch. Und da habe ich aber, glaube ich, schon gelernt, dass das nichts bringt, weil erstens hilft es einem inhaltlich null weiter. Zweitens fängt man an zu schwitzen und das ist in einer Region, wo es sowieso 40 Grad hat, auch nicht gut, weil so einen schwitzenden Reporter will auch keiner sehen. Das heißt, du musst einfach versuchen, ein bisschen Gelassenheit zu wagen und darauf zu vertrauen, dass ja das Tolle an Nahost, dass es irgendwie, dann doch irgendwie immer geht. Und das ist eben das Krasse, diese Kulanz, dieses 5 Grade sein lassen. Das ist etwas, von dem ich finde, dass wir uns das in Deutschland manchmal ein Stück weit abschneiden könnten. Weil ich glaube, dann wäre auch unser Leben hier häufig einfacher.
Im Kleinen mag das funktionieren, im Großen leider noch nicht so ganz. Ne? Irgendwie wird es schon gehen. Nee, das gilt wirklich nur für das Kleine.
Absolut, das gilt für das, was die Menschen aus ihrer Situation machen. Das ist das, was du musst ja, wenn du da lebst, kannst du ja an den großen Gegebenheiten wenig ändern. Was du machen kannst, ist, du kannst versuchen, für dein Leben es irgendwie hinzubiegen. Und du musst auch die ganzen Unzulänglichkeiten, die dir jeden Tag entgegengeschleudert werden, musst du ja irgendwie mit umgehen. Und insofern lernst du natürlich auch über all die Jahre und Jahrzehnte, dass du immer wieder sagst, ich finde schon irgendwie einen Weg für mich. Das finde ich zumindest wahnsinnig bewundernswert. Dieses immer irgendwo ist noch ein Workaround. Ich kann es irgendwie möglich machen. Das erlebst du ja selbst als Tourist, wenn du irgendwie im Libanon unterwegs bist oder so und der letzte Bus ist abgefahren und an der Haltestelle steht, das war's jetzt für heute. Es kommt immer irgendjemand vorbei, der irgendwie jemanden kennt, dessen Onkel noch ein Auto hat oder eine Art Bus und der dich irgendwo hinbringt und am Ende auch noch nach Hause einlädt und du hast ein viel besseren Abend, als wenn der letzte Bus tatsächlich da gewesen wäre. Es gibt immer noch einen Plan B.
Ich stelle mir vor, dass du, wenn du in Krisengebieten arbeitest, auch ein bestimmtes Mindset brauchst. Denn es kam ja der Moment sicherlich oder oft, in dem du auch Angst gehabt hast. Und Angst macht ja mit Menschen ganz viel. Und ich frage mich, gibt es dann in der Folge auch eine Angst vor der Angst?
Ja.
Denn die Ratio setzt ja aus in dem
Moment. Also zunächst mal, ich glaube, Angst ist nichts Schlechtes. Ich glaube, Angst hilft dir.
Sagen die Psychologen auch immer.
Ist das so?
Ja. Angst hilft dir, sie warnt dich.
Ja, genau. Ja. Angst bewahrt dich davor, dumme Dinge zu machen, die du vielleicht machen würdest. Gerade als Journalist, der sagt, ich muss immer noch näher ran, ich muss immer noch ein Stückchen näher an die Story ran, das schaffe ich doch noch und so. Da hilft es dir, wenn du plötzlich merkst, ich kriege hier Angst. Oder einer aus dem Team bekommt Angst, ist auch ganz wichtig. Wir sind ja in Teamarbeit beim Fernsehen. Das heißt, es ist immer wichtig, dass du genau auf die Kolleginnen und Kollegen guckst und ihr gemeinsam Entscheidungen trifft. Und nicht einer sagt, das machen wir jetzt und der Rest hat vielleicht Angst. Sondern es muss klar sein, dass alle damit okay sind. Was natürlich nicht geht, ist, wenn du zu viel Angst hast. Also wenn du so viel Angst hast, dass du nicht mehr weißt, wie du heißt, dann kannst du deinen Job auch nicht mehr machen. Insofern musst du auch versuchen, die Angst irgendwie als das zu nehmen, was sie ist, nämlich ein Warnsignal, gleichzeitig aber dich jetzt auch nicht verrückt machen lassen und jedes Mal wieder denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du das hast, das ist ja auch menschlich, aber ich glaube, dann musst du vielleicht doch irgendwie einen anderen Job machen.
Hast du schon Todesangst gehabt?
Nee. Also ich habe noch nie Angst gehabt, dass ich dachte, das war's jetzt. Zumindest nicht in der Situation selbst. Mhm. Manchmal ist es so, dass du im Rückblick sagst, boah, das war jetzt doch ein bisschen zu nah, das hätte in die Hose gehen können. Das denkst du aber immer erst hinterher, nicht in der Situation, in der du bist. Also zumindest ist es mir nicht so gegangen.
Okay, das hilft uns auch, das ein bisschen nachzuvollziehen. Denn es gibt ja auch wirklich ganz harte Reporter, also Krisenreporter, die auch davon leben. Mhm. Weißt du, die auch vielleicht dieses Adrenalin brauchen.
Absolut.
Gibt es ja.
Natürlich.
Ja, also ich meine, aber
es gibt ganze Bücher über Kriegs- und Krisenreporter, die am Ende auch darüber ganz offen berichtet haben, dass sie das als eine Art Lebenselixier plötzlich genommen haben und dass sie immer wieder versucht haben, um damit klarzukommen, einfach in die nächste Krise reinzugehen. Mhm. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass du zwischendurch etwas hast, was dich wieder erdet, wieder zurückholt und wieder in eine, ich sag mal, in normale Bahnen lenkt. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, weil du dadurch die Balance, glaube ich, auch leichter halten kannst.
Es gab neulich ein Video. Das war ja wirklich kurios. Da hast du ja über eine neue Anlage berichtet, mit der man ganz einfach 15.000 Euro im Monat verdient. Du kennst es. Klingt jetzt erstmal falsch und ist es ja auch.
Es ist falsch. Das musst du nochmal kurz dazu sagen.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Es ist falsch.
Du kannst es gar nicht oft genug sagen. Es ist fake, 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 fake.
Absoluter Deep Fake, wie er heutzutage möglich ist. Wir können nicht mehr zwischen echt und falsch unterscheiden.
Naja, das würde ich nicht ganz so sehen. Es gibt schon Möglichkeiten.
Also ich sag mal, in der Sekunde.
In der Sekunde. Du hast mittlerweile
in der Sekunde.
Das, für dieselbe Anlagemöglichkeit übrigens, für die ich da in Anführungsstrichen angeblich geworben haben soll, weil das alles KI-generierter Wahnsinn ist, habe ich gerade gestern gesehen, auch der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz. Dem haben sie aber noch ein paar andere Sätze in den Mund gelegt. Und zwar, ich garantiere, dass der Staat, falls es ein Problem geben sollte, für alle Verluste aufkommt. Und dann sagt Olaf Scholz den schönen Satz, auch ich habe es mit meinem Geld bereits gemacht. Ich bin steinreich geworden. Und wenn Sie nicht steinreich werden sollten, würde ich nochmal 10.000 Euro aus meiner Privatschatulle drauflegen. Und das gleiche Video gibt's jetzt auch von Alice Weidel, die auch sowas sagt und anpreist eine ganz neue Anlageform. Das ist Wahnsinn. Und das ist gerade bei so Menschen, von denen es wahnsinnig viel Videomaterial gibt. Das ist ja, KI braucht ja immer, muss ja lernen irgendwoher. Das heißt, wenn du Menschen hast, die viel Video produzieren, also Politikerinnen, Politiker, Fernsehmoderatorinnen, Fernsehmoderatoren, wo schon durch die Natur der Sache das Video auf dem Markt ist, da bist du natürlich ganz schnell dabei und kannst die KI so steuern, dass plötzlich dieselben Personen totalen Schwachsinn erzählen.
Ja, also das ist mittlerweile Alltag schon. Es ist durchaus möglich. Wie können wir in der Zukunft garantieren, dass etwas echt ist? Was macht ihr bei euch zum Beispiel im Heute-Journal? Was gibt's für Bestrebungen, um auch vorbereitet zu sein auf kritische Momente? Was kann man machen heutzutage?
Also zunächst mal finde ich, sollte man die Plattform nicht so von der Angel lassen, wie wir das aktuell tun. Es kann ja nicht sein, dass du auf Instagram zum Beispiel ganz normale Videos kriegst von seriösen Nachrichtenanbietern und dann oder von Freundinnen und Freunden und dann scrollst du weiter und plötzlich erscheint Olaf Scholz, der einen Anlagetipp hat, ist aber total fake. Damit macht Instagram ja Geld. Das ist Werbung, die da geschaltet wird, die aber komplett falsch, irreführend, wirklich grauenvoll ist.
Und ist dieses Video Werbung für irgendwas?
Ja klar, ist das Werbung für irgendwas. Es ist Werbung für so eine Anlageform, wo Betrüger
sich dein Geld ziehen. Alles klar,
ja, okay, gut. Und du steckst dann Geld rein und denkst, ja, Olaf Scholz hat's ja auch gemacht. Das stimmt aber nicht. Und dann ist dein Geld futsch natürlich. Ja. Und ich finde zunächst mal eine Plattform, die dafür ihre Technik bereitstellt, muss in irgendeiner Form auch garantieren können, dass da nicht absoluter illegaler Schindluder getrieben wird. Und das wäre der erste Schritt. Der zweite, du hast gefragt, was tun wir? Meine Antwort ist immer, wir müssen selbst Dinge sehen. Das Einzige, was du machen kannst, um dich wirklich hundertprozentig rückzuversichern, ist, dass du es selbst erlebt hast. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein Plädoyer für das Auslands- und Inlandskorrespondentennetz der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunksender. Es ist wahnsinnig wichtig, eigene Menschen zu haben, von denen du weißt, die haben es selbst erlebt, die haben es selbst gesehen, die haben es selbst gedreht in unserem Fall. Und die werden auch von uns bezahlt. Das heißt, die stehen nicht bei irgendjemandem anderen auf der Payroll und du weißt nicht gar nicht so genau, wessen Agenda sie eigentlich am Ende im Schilde führen, wie bei so viel, was bei Social Media passiert, wo du gar nicht weißt, wer bezahlt denn das eigentlich. Mhm. Bei uns weißt du es. Und ob du jetzt den Rundfunkbeitrag gut oder schlecht findest, der Vorteil ist, du weißt, was mit diesem Geld passiert und du weißt, wer diese Information bezahlt hat, nämlich die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Die Zukunft liegt schon darin, dass es, und deswegen mache ich mir auch echt keine Sorgen um unsere Zukunft, die Zukunft liegt schon darin, dass die Menschen etwas wollen, das ihnen die Zusammenhänge erklärt. Und dass sie auch etwas wollen, wo sie sagen, da haben sie einen Anfang und ein Ende. Da wissen sie, okay, das gebe ich mir jetzt eine halbe Stunde und dann habe ich das Gefühl, damit komme ich jetzt erstmal gut in diesen Tag oder aus diesem Tag raus. Und gerade angesichts von immer mehr Nachrichtenflut, wobei vieles, was wir da konsumieren, ist ja auch gar keine Nachricht. Also wenn auf Facebook irgendjemand irgendwas postet, was er angeblich gehört hat, ist das ja keine Nachricht. Ich meine, du machst dir bei jedem Arzt, von dem du dich behandeln lässt und bei jedem Automechaniker, wo du dein Auto hinbringst, machst du dir mehr Gedanken, wer das ist und ob die das können, als bei manchen Leuten, die dir in Anführungsstrichen Nachrichten servieren. Ja. Da reicht es dir dann plötzlich, dass irgendjemand, der sagt, ich habe da was gehört, dir eine Nachricht raushaut und das glaubt man dann.
Ja, und trotzdem ist es Konkurrenz, ne?
Ja, natürlich ist es Konkurrenz. Und es gibt ja auch erschreckend viele Menschen, die sagen, habe ich gehört oder habe ich bei Facebook gelesen? Und wenn du dann fragst, ja wo denn? Ja, weil meine Nachbarin das reingestellt hat. Und dann sagst du, okay, seit wann ist denn die Nachbarin jemand, die tatsächlich da vor Ort recherchiert hat? Ja, nee, aber die hat es auch wieder irgendwo gehört. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die am Ende wahnsinnig gefährlich ist für alle.
Ich habe noch ein paar entspannte, kurze Antworten, eine Autovervollständigung. Vervollständige einfach ein paar Sätze.
Ja.
Ist auch nicht so schwer.
Das ist wie bei, was nun? Die beliebte Satzvervollständigung.
Gibt's ja seit 30 Jahren. Ja. Wenn nicht seit 50 oder 100 Jahren.
Sehr gut.
Morgens als allererstes.
Gucke ich auf mein Handy.
Surprise. Noch vor dem Kaffee.
Ja. Weil das ist ja ganz gemein gemacht. Der Wecker ist ja das Handy ist ja auch der Wecker. Das ist ja ganz furchtbar. Das heißt, du schaltest den Wecker aus, der total nervt, weil er die ganze Zeit dauerbimmelt und dann hast du schon das Handy in der Hand. Eigentlich braucht man wieder, das ist ein Plädoyer an dieser Stelle, für den externen Wecker.
Ich versuche mir seit einem halben Jahr einen zu kaufen, aber ich finde keinen, der mir schön genug ist. Ich will nicht so einen hässlichen kaufen, aber aus dem gleichen Grund, dass man nicht immer dieses Handy in der Nähe hat, weil man ja natürlich sofort dann nochmal was nachguckt.
Absolut.
Und wir sind ja neugierige Menschen, von morgens bis abends. Und es muss aber eigentlich weg.
Richtig.
Ich schaff's aber auch noch nicht.
Eigentlich muss das Handy sowieso aus dem Schlafzimmer raus. Sagen ja auch alle Experten übrigens.
Ich weiß.
Auch abends, vorm Einschlafen. Du könntest auch fragen, was das Letzte, was du da drauf guckst. Das Handy, das ist auch nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Weg damit.
Aber es geht dir noch nicht so schlecht, dass du es ändern kannst. Das kommt erst, wenn der Druck da ist.
Das stimmt, vielleicht bin ich aber auch nur zu doof und kann es noch nicht ändern. Eigentlich müsste ich es längst ändern, weil wenn man mal genau, so wie wir jetzt darüber reden, dann merkt man ja schon, dass es nicht gut ist.
Ja. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt,
dann bin ich je nach Tagesform entweder kurz mal sauer oder sage, mein Gott, nimm doch die Vorfahrt, an der nächsten Ampel sehen wir uns wieder.
Das hat Nahost dann immerhin bewegt. Das hat dich ja gelassener gemacht.
Absolut.
Auch im Straßenverkehr?
Im Nahen Osten ist es so, wer auch nur ein Millimeter seine Karosserie vor die des anderen schiebt, hat automatisch Vorfahrt. Und irgendwelche Regeln wie rechts vor links bringen nur eine unnötig hohe Zahl von Werkstatttagen.
Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört,
ist das Rauschen von Wellen.
Ah.
Ich finde, es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Ich finde, es ist das ein Privileg, wenn man zwischendurch mal irgendwo mal ein Zimmer am Meer ergattert und einfach die Fenster aufstehen lässt und nichts anderes macht, als das Meer zu hören.
Wo sind deine liebsten Wellen?
Also richtig große Wellen, das sind ja dann so Ozeane, aber meine liebsten Wellen, um reinzuspringen, sind definitiv in Griechenland. Ich finde, das ist ein unfassbares Land, weil sie immer noch Meer haben, das nicht zugebaut ist und wo du wirklich Ecken findest, wo du mitten im Hochsommer komplett alleine in Buchten schwimmst, in denen du denkst, das kann nicht wahr sein, die sind sowas von nicht von dieser Welt. Und das Wasser in so unfassbar vielen Blau-Türkis-Tönen sich spiegelt und du siehst Fische ohne Ende. Und dann gehst du wieder raus und dann gibt es irgendwo eine kleine Taverne, wo Mama, Papa einen frischen Salat gemacht haben. Das ist unfassbar. Wirklich, mehr brauche ich nicht.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Oh, das überlege ich in der Tat. Ich habe es neulich mal gesehen, einen Olivenzweig. Also sollte ich mir irgendwann in meinem Leben mal ein Tattoo stechen lassen, dann wäre es ein Olivenzweig.
Ein griechischen natürlich.
Natürlich. Also. Natürlich.
Von Politikern habe ich gelernt,
dass ihre Arbeit, egal welcher politischen Meinung man sein mag, eins nicht ist, so eine Arbeit für Faulenzer, sondern man muss sich als Politiker wirklich unfassbar hinter den Karren spannen und man hat einen unglaublich stressigen Tag. Das gilt für alle, egal welche Partei. Es ist kein Job, den man mal ebenso mit links machen kann.
Also durchaus auch ein bisschen Respekt für das, was Sie leisten, denn Sie ärgern natürlich alle Fragesteller unglaublich mit ihren ausweichenden Antworten. Und die sind ja clever, rhetorisch geschult. Es ist manchmal ein ganz schöner Kampf, einfach dagegen anzuarbeiten. Und dann ist es auch ein bisschen Show.
Das stimmt, es ist manchmal so, wobei ich möchte nicht, dass es Show wird. Und Nein. Trotzdem hast du recht, dass es manchmal am Ende eines Interviews sagst du dir, puh, wenigstens hast du die Fragen gestellt.
Ja.
Weil die Antworten waren es jetzt nicht.
Nein.
Und dann fragt man sich schon so ein bisschen, warum ist denn Politiker X oder Politikerin Y überhaupt gekommen? Weil wenn sie nichts sagen wollen zu dem Thema, dann hätte man ja vielleicht das Interview auch gar nicht führen müssen. Also es ist manchmal wirklich zum Verzweifeln. Aber ich habe den Eindruck, ehrlich gesagt, es ist besser geworden. Also es war schon schlimmer. Okay. Ich habe den Eindruck, es gibt immer mehr, die sich schon darauf besinnen, dass auch die Menschen, die das hören oder sehen, es nicht gutieren, wenn der Politiker oder die Politikerin 5 Minuten lang Ausflüchte versucht, sondern die dann tatsächlich auch verstanden haben, dass echte Sprache einen Wert hat.
Wirst du Robert Habeck vermissen?
Robert Habeck ist Also er ist ja nicht tot oder so.
Nein, aber er geht ja jetzt erstmal in die USA und er wird sicherlich nicht mehr so oft im Heute-Journal als Gesprächspartner auftauchen.
Das stimmt und wir müssen sagen, wir haben seine Nachfolgerin als Wirtschaftsministerin neulich in der Sendung gehabt, die komplett anders ist. Das ist auch total interessant. Also ich meine, ich nehme sie ja so, wie sie kommen, die Politikerinnen und Politiker. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Und ich erlebe halt immer wieder nach jeder Wahl und jeder neuen Aufstellung der Regierung, auch Überraschungen. Manche sind positiv, manche sind nicht so positiv. Aber es ist schon erstaunlich zu sehen, wie viel unterschiedliche Charaktere es gibt und wie die auch unterschiedlich in Fernsehinterviews dann sind. Mhm. Und da kann man viel, ja, wahrscheinlich wissenschaftliche Abhandlungen beider schon drüber schreiben. Und für mich ist es einfach etwas, wenn man zum ersten Mal mit einer Person ein Interview führt, dann ist das schon noch sehr, sehr aufregend, weil man nicht genau weiß, wie tickt die jetzt eigentlich und in welche Richtung wird das gehen. Ja. Weil wir in der Tat, es gibt keine Fragen vorher, die die Politiker bekämen. Es ist alles ein Gespräch, wie wir es jetzt führen. Ich weiß auch nicht, was du als nächstes fragen wirst.
Ich auch nicht.
Und deswegen.
Also ich habe Sachen, die ich fragen könnte, aber ich weiß nicht, was ich als nächstes frage.
Aber siehst du, das macht doch ein Gespräch am Ende auch aus, oder?
Absolut, absolut. Aber bei Habeck muss ich sagen, ich bin wirklich einfach dankbar dafür, dass er eventuell den Satz des Jahres geliefert hat und wirklich, wenn wir den heute noch zitieren, der ist ja erst ein paar Wochen alt, muss ich immer noch lachen.
Welchen denn?
Na, mit dem dieses fetischhafte Fleischgefresse ist doch auch keine Politik.
Ach so, ja.
Also man kann ihn nicht besser schreiben.
Da war er schon nicht mehr Minister.
Da war er schon nicht mehr Minister und er war richtig sauer, er war richtig emotional. Genau.
Jetzt hau ich mal was raus. Als Minister konnte er auch anders reden. Also manchmal hat man auch in Wolkenungetümen erstmal gucken müssen, wo war denn jetzt die Essenz eigentlich von dem, was er sagen wollte.
Mein letzter Shitstorm
war ich weiß
gab's einen.
Ja, es gibt Shitstorms gibt's immer und es gibt immer in Wellen und ich versuche sie allerdings nicht, deswegen kann ich mich auch nicht mehr so ganz genau erinnern, weil ich versuche sie irgendwie wegzuschieben.
Ja.
Weil wenn man sich zu sehr damit beschäftigt und jetzt wirklich jeden einzelnen Shitstorm-Kommentar sich zu Gemüte führt, dann hat man in der Tat ein Problem.
Aber wann ist es ein Shitstorm? Ich meine, also drei negative Kommentare sind ja noch kein Shitstorm. Also.
Drei negative Kommentare, wenn sie nett sind, negativ aber nett oder negativ aber höflich. ja, dann finde ich, sind sie sogar wahnsinnig wichtig und ganz toll. Ein Shitstorm wird es, wenn zum Beispiel gleichlautende Formulierungen von Hunderten von Menschen kommen, die alle genau dasselbe schreiben. Genau dasselbe, wo man sagt, komisch, haben die alle heute zusammengesessen oder was ist denn da los? Oder gibt es diese Menschen möglicherweise gar nicht? Sind das gar keine Menschen? Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Shitstorm. Der ist ja zum Teil auch einfach generiert durch Bots, durch Leute, die gar keine echten Menschen sind.
Absolut. Und zum Schluss. Ich weiß, es wird alles gut, wenn...
Nee, das ist mir zu philosophisch.
Ach wirklich?
Ja. Achso,
okay.
Ich weiß, es wird alles gut, wenn es so einfach wäre, das ist vielleicht, um diesen deinen schönen Satz zu Ende zu kriegen, wenn es so einfach wäre, dann wäre ja alles schon gut. Ja.
Aber manchmal hat man ja das Gefühl, es wird alles gut, wenn...
Ich glaube, es gibt nicht dieses eine Wenn, sondern es wird, glaube ich, nie gut. Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, man muss sich die schönen Dinge rauspicken und muss sie auch so ein bisschen zelebrieren. Und wir müssen alle zusammen daran arbeiten, dass noch viel mehr gut wird. Aber alles wird nie gut sein.
Ist auch für eine Nachrichtensendung auch ein schöner Abschlusssatz.
Guten Abend.
Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Alles wird nie gut sein. Können wir das bitte einführen?
Ja, diese Schlusssätze bringen, glaube ich, wenig. Und sie sollten aber in der Tat dann deutlich, deutlich optimistischer sein als der jetzt gerade.
So. Christian, wir haben einen kleinen Einblick mal wieder bekommen. So in deinen Alltag und in deinen Weg. Danke dir, es war wieder sehr schön.
Danke dir.
Wir haben ein paar schöne Erinnerungen auch geteilt und einige stimmen gar nicht. Und das ist das Interessante, aber das hast du wahrscheinlich auch selbst schon festgestellt. Man erinnert sich an Dinge komplett falsch und bekommt ein Bewusstsein dafür, dass man sich selber ganz oft auch nicht trauen darf.
Das stimmt absolut. Man hat natürlich auch Geschichten, die man liebt und die werden so ein bisschen wie beim Angler, der sagt, ich habe so einen Fisch gefangen. Was erzähle ich? Der war so, ich mache eine immer größere Handbewegung, der war so groß. So werden ja auch manche Geschichten werden immer doller, immer irrer und am Ende der Kern ist ganz klein.
Ja, und man glaubt sie ja selbst dann noch. Ist das nicht das Faszinierende?
Wir leben von Geschichten, wir Menschen.
Ja.
Geschichten sind das, was uns ausmacht.
Das mächtigste Werkzeug, das die Menschheit eigentlich hat, um alles zu erzählen, zu erklären. Gut, und ein paar davon haben wir jetzt heute gehört. Ich danke dir.
Jetzt der Verkehrshinweis.
So, und jetzt kommen gleich Dire Straits und du darfst noch einmal über die Ramp sprechen.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Alexander. Alexander Philipp Gutsfeld. Klingt ganz schön deutsch, oder? Das hat sich meine ägyptische Mutter auch gedacht. Weil meine Mama, die hatte einen Plan. Damit ich später meinen Job finde, hat sie mich Alexander genannt. Und mir dann den Spitznamen Ali gegeben. Für meine Verwandten in Ägypten. Ich mochte den Namen so gern, dass ich mich am ersten Schultag mit Ali vorgestellt habe. Und ab da war ich halt der Ali. Irgendwann habe ich gemerkt, nicht alle mögen meinen Namen. Ich weiß noch, wie ich mit Anfang 20 an einem Wahlplakat der NPD vorbeigelaufen bin. Da stand drauf, ist der Ali kriminell, in die Heimat, aber schnell. Ab da habe ich mich lieber wieder mit Alexander vorgestellt. Dann kam der Sommer 2015.
Mehr als 1000 Flüchtlinge kommen hier am Sonntag an.
Wir haben mal kurz Geschichte geschrieben, indem wir tausende Flüchtlinge von Ungarn nach Deutschland haben.
Der Sommer, in dem sich Deutschland entscheiden musste, welches Land es sein will.
Ich bin auch gerade mit den Tränen am Kämpfen, dass sie wenigstens hier hinkommen können. Das finde ich sehr schön.
In diesem Sommer habe ich mein Land nicht wiedererkannt.
Dass sie, wenn sie durstig sind, was zu trinken bekommen, wenn sie hungrig sind, was zu essen bekommen.
Thanks to Germany to help us.
Ich hatte damals das Gefühl, dass sich Deutschland entschieden hat, ein anderes, ein besseres Land zu werden. Ein Land, in dem es irgendwann egal ist, ob ich Alexander heiße oder Ali. Und dann, naja.
Wir werden sie jagen!
Wir sind das Volk!
Für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war.
10 Jahre später ist Deutschland wirklich ein anderes Land geworden. Aber nicht so, wie ich damals dachte. Wie sind wir hier gelandet? Wie wurde aus herzlich willkommen, haut wieder ab? In diesem Podcast rede ich mit Menschen, für die sich alles verändert hat, seit dem Sommer 2015. Welche Partei sie wählen, mit wem sie feiern,
Der war ja immerhin Geheimdienstchef. Das ist ja wie aus dem Roman.
Wovon sie träumen.
Dass ich als der, der ich bin, mal von jemandem geliebt werde.
Und vor wem sie Angst haben.
Ich habe gesagt, du, vielleicht habe ich bald keinen deutschen Ausweis mehr.
Aber dann bin ich an meine Grenzen gekommen und stand plötzlich vor einer ganz anderen Frage. Ist das hier noch mein Land? Ich bin Ali Gutsfeld und das ist nicht mehr mein Land. Nicht mehr mein Land findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.